Rund 1700 Kinos gibt es aktuell in Deutschland. Und jedes einzelne von ihnen hat eine ganz besondere Geschichte. Diese Geschichte möchte ich herausfinden, im Gespräch mit denjenigen Menschen, die diese Kinos gegründet haben und am Laufen halten. Ich bin Jens und hier ist Kleine Kinos, der Podcast für Menschen, die gern hinter den Vorhang schauen. Das erste Kino, das ich besuche, liegt praktischerweise in der Stadt, in der ich seit kurzem lebe, in Neustrelitz. Oder sollte man besser sagen, die Kinos? Denn eigentlich sind es zwei sehr eigenständige Spielorte, die in den Räumlichkeiten der alten Kachelofenfabrik beheimatet sind. Im Fabrikkino 1, das seit dem 19. Mai 2000 in der ehemaligen Glasurstube untergebracht ist, werden aktuelle Arthouse-Produktionen gezeigt. Im kleineren Fabrikkino 2, mit dem 1993 in der ehemaligen Schlosserei alles begann, bestimmt der Filmclub weiterhin das Programm. Den rauen Fabrikcharakter haben sich die Räumlichkeiten bewahrt, aber denkt jetzt nicht, wir befinden uns in einer Industrieruine. Das war einmal. Mittlerweile ist die alte Kachelofenfabrik, oder abgekürzt Koff, wie ja eigentlich jeder sagt, picobello saniert. Vor kurzem haben sogar brandneue Kinosessel hier Einzug gehalten, statt der altgedienten Stapelstühle. In den hinteren Reihen von Kino 1 zumindest. Eine Entwicklung, die mein Hinterteil und ich sehr begrüßt haben, mein Interviewpartner von heute spannenderweise aber recht argwünsch begleitet hat. Aber ich greife vor und würde sagen, bevor wir uns jetzt hier verquatschen, schalte ich direkt rüber zum Interview, das ich Anfang Februar mit Horst Konrad geführt habe. Horst ist Kinoleiter und Gründer der Fabrikkinos in der Koff. Und so viel mehr wusste ich bis dahin noch gar nicht über ihn. Aber hört am besten selbst. Ich sitze hier gerade in Neustrelitz und zwar im Büro der Kachelofenfabrik. Und neben mit mir sitzt Horst Konrad. Du hast mich ja eingeladen in dein Büro. Du bist der Kinoleiter im Fabrikkino der Kachelofenfabrik. Ist das ungefähr so richtig?
Genau.
Am besten stellst du dich einmal kurz selber vor.
Ja, was ist für Kino wichtig? Ich bin Horst Konrad, mache seit 40 Jahren Kino. Ich habe mit Kino angefangen in der Nähe von Gießen, mitten in Hessen, in Lich. Und habe da ein altes Kino, was 1934 gebaut worden ist und was geschlossen werden sollte, zusammen mit zwei anderen gerettet und umgebaut zu einem Programmkino. Das heißt, wir haben jeden Tag anspruchsvolle Filmkunst gezeigt. Und damit war die Zeit des Softpornos in diesem Kino vorbei.
Ach, das war die vorherige Nutzung.
Ja, genau. Und wir haben natürlich auch ein anspruchsvolles Kinder- und Jugendprogramm angeboten, bis dahin, dass da eine kleine Schülerinitiative kam. Wir haben 150 Unterschriften gesammelt und gesagt, wir wollen unser Kino wieder haben. Also auf Deutsch, sie wollen die Filme sehen, die es auch in den Multiplexen, in den großen Städten gibt und nicht das, was wir da anzubieten hatten. Und dann haben wir das umgestellt. Ja, also seit 40 Jahren mache ich Kino, bin dann hier nach Neustrelitz gekommen, weil ich Kulturamtsleiter geworden bin in der Stadt und bin da aber sehr schnell wieder raus und habe mich seit 1993 dann hier um den Aufbau des Kulturzentrums gekümmert. Ganz am Anfang war hier ein Filmverleih, und zwar der Basisfilmverleih. Ein Filmverleih, der bekannt dafür war, dass er deutsche Autorenfilme verleiht, anspruchsvolle Filme, politisch auch sehr anspruchsvolle Filme, Frauenfilme auch viel. Und für diesen Verleih habe ich die Leitung übernommen und von einer Filiale, die wir hier eingerichtet haben, in ganz Deutschland praktisch die Filme verliehen und auch die Filmemacher-Tourneen organisiert.
Darf ich nochmal einmal zurückkommen nach Lich, war das, ne? Heißt, dieses Kino hier ist gar nicht dein erstes Kino.
Nicht mein erstes, nein.
Und dann sagst du ja, dass du hattest das quasi als Independent-Kino, dann Arthouse-Kino laufen lassen und dann wollten aber die Leute quasi und gesagt, nee, wir wollen schon die Mainstream-Filme sehen, wir wollen schon das sehen.
Die Kids.
Genau, ja.
Die Kids, die wollten das. Und wir haben dann gesagt, okay, wir zeigen all die Filme, aber mit Ausnahme derer, die gewaltverherrlichend sind oder irgendwie diskriminierend sind, die haben wir rausgelassen. Ja. Und dann gibt es ja die schöne Geschichte, dass diese Kids auch älter werden. Sie gucken, was gibt es denn eigentlich hier sonst noch an Filmen, ja, was hängt da rum. Und dann waren sie ja schon scharf auf den einen oder anderen Film, der dann vielleicht erst ab 16 war, ne? Freigegeben ab 16, und dann kommen sie an die Kinokasse und wollen rein, wollen aber den Preis haben für die Jugendlichen, ja. Und da stand ich dann und habe gesagt, ja, da müsst ihr euch jetzt entscheiden, ja. Also seid ihr 15 oder, dann könnt ihr aber leider nicht in den Film, oder ihr seid 16 und dann müsst ihr aber zwei Mark mehr bezahlen, ja.
Und wenn ich fragen darf, wann war das? Wie alt waren Sie damals schon, als Sie das Kino aufgezogen haben?
1983 haben wir das Kino gemacht. 83, da war ich 34, ne? Ich bin vom Beruf Großhandelskaufmann und habe Abitur nachgemacht am zweiten Bildungsweg und habe dann Lehrer studiert und habe auch zweites Staatsexamen. Also bin eigentlich fertig ausgebildeter Lehrer. Nur als ich fertig ausgebildet war der SPD-Finanzminister in Hessen der Meinung, dass man Lehrer nur brauchen kann, wenn man sie auch bezahlen kann. Und das Geld war nicht vorhanden. Also war meine Lehrerlaufbahn an der Stelle zu Ende.
Aber vielleicht auch ganz glücklich.
Ich habe es nie bereut. Und ich
War
war dann
da.
erst in der Jugendbildungsarbeit als Jugendbildungsreferent und ja, und dann kam diese Kinogeschichte.
Und waren Sie damals schon Cineast, Kino, Filmliebhaber oder?
Ich war, als ich in Mainz war und da am Abendgymnasium, und wobei das Abendgymnasium war mehr Nachmittagsschule, da bin ich abends sehr viel in ein Kino gegangen, wo die ganze Nouvelle Vague und der italienische Neorealismus und so, also die ganze europäische Filmkunst gezeigt worden ist. Das fand ich schon sehr spannend, aber in Gießen gab es kein vernünftiges Kino, wo ich dann studiert habe. Und deshalb habe ich diese Kinogeschichte völlig vergessen, sage ich mal. Und nur durch diesen Zufall bin ich dann wieder auf Kino gekommen.
Wie kommt man denn darauf? Also das stand quasi leer oder es war quasi ein Sexkino
Na,
und dann.
viele, viele Provinzkinos in der Bundesrepublik haben in den 60er Jahren auf Softporno umgestellt, weil das Kinogeschäft mit Aufkommen des Fernsehens ganz schlecht nur ging, ja. Und deshalb haben diese Kinos dann versucht, mit solchen Softporno-Geschichten über Wasser zu bleiben, und das ist aber nicht vielen gelungen. Nee, bei mir war es so, dass ich zufällig nach einer Recherche, die ich da in der Provinz in Vogelsberg gemacht habe, abends in der Licher Bierstube saß. Und dort kam ein Kumpel von mir ins Gespräch mit einem alten Sportsfreund. Und dieser Sportsfreund war der eingeheiratete Ehemann der Tochter des Gründers des Kinos. Und der hat erzählt, dass sie das Kino zumachen müssen. Das wird jetzt wahrscheinlich ein Rewe-Markt oder sowas. Ich habe mir nichts dabei gedacht, habe dazu gehört. Bin nur am nächsten Morgen in unser Büro von dem Jugendverband gekommen und sagte zu einem, der da saß und Abrechnungen machte. Es war ein Februartag, die Abrechnungen machte, und da sagte ich: Hey Edgar, was ist los? Wollen wir nicht ein Kino machen? Nur aus Jux, so, weil ich das gerade als Stichwort vom Abend vorher noch hatte, und der sprang auf und sagt: Was, wollte ich schon immer machen, hast du ein Kino? Also, wir haben ein Kino. Und dann hatten wir 6 Wochen später den Pachtvertrag unterschrieben und haben 3 Monate später, nachdem wir das ganze Ding renoviert haben, ja, mit dem Kinobetrieb begonnen.
Hat man das dann mit vielen Freiwilligen gemacht? Haben sich Leute
Ja, wir waren,
gefunden?
wie gesagt, Jugendbildungsreferent, und ich war mit 60 Jugendlichen in Gorleben auf so einem Anti-AKW-Camp. Und die Jugendlichen da, die fanden das geil, ja, würde man heute wahrscheinlich sagen, oder cool, dass wir da ein Kino machen wollen. Und die sind dann gleich von diesem Camp mit und haben also mitgemalert und Stühle rausgemontiert und neue reingemacht, also Gebrauchte aus anderen Kinos da reingeschraubt, die noch gut erhalten waren und so, ja. Da waren viele, die mitgeholfen
Ach,
haben.
total schön.
Ja.
Also Community-Arbeit, und dann
Genau.
hat das Kino ja auch sofort ja, neue ZuschauerInnen und sofort einfach neue Menschen, die mit Herzblut halt dran gesessen haben, das halt
Naja,
auch wieder
wir
mit
waren
Leben zu
schon also
füllen.
als Jugendverband ein Teil von so einer bunten Szene da in der Provinz, war ja immer unter dem Motto, die Provinz ist bunt und lebendig. Und als diesem Teil von diesem Netzwerk haben wir dann auch dieses Kino begriffen, wobei wir Kino auch immer verstanden haben als kulturellen Ort, an dem nicht nur Filme abgespielt werden, sondern wo es auch viele Gespräche gibt oder wo auch Theater und Film oder solche Verbindungen aufgebaut werden. Und das hat ja auch gut funktioniert. Das Kino gibt es immer noch, heißt Kino Traumstern.
Ach, großartig. Das klingt ja eigentlich wie ein Ort, von dem man eigentlich gar nicht weggeht. Und jetzt sitzt du hier doch ganz schön viele Kilometer weiter weg in Neustrelitz in einem ganz anderen Kino. Wie ist es denn dazu gekommen?
Also diese drei Leute, das Kino Traumstern-Kollektiv, waren sich nicht einig, wo die Reise hingehen soll mit dem Kino. Ich wollte mit dem Kino mehr als in Anführungszeichen nur Kino machen. Ich wollte schon das auch als Gegenstand nutzen, um bestimmte Medienerfahrungen der Jugendlichen zu erforschen. Insbesondere hat mich so das Thema interessiert, warum gehen diese Jugendlichen alle in diesen amerikanischen Mainstream, ja, wie verrückt, und in die, wo nichts passiert außer Action, und gehen nicht in die guten deutschen, anderen europäischen Filme, wo wirklich ihre Probleme verhandelt werden. Und so auch spannend, das hat mich wirklich interessiert. Und dazu hatten wir ein größeres Forschungsprojekt entwickelt, zusammen mit dem Bundesbildungsministerium. Das hätte aber zur Folge gehabt, wenn es dann so in Gang gesetzt worden wäre, wie ich mir das vorgestellt hatte, dass wir auch ein Stück weit Gegenstand von Forschung geworden wären mit dem Kino. Und mein Kumpel Edgar, absolut gegen diese Art, das Kino dafür zu nutzen, da Wissenschaft oder was
spannend
zu betreiben.
Ja? Also es ist ja, eigentlich würde man vielleicht denken, dass er dagegen wäre, das krass kommerzig zu nutzen oder was, aber
da waren wir uns ja einig, aber ja, und dann war klar, entweder er setzt sich mit seiner Sache durch oder ich. Und da, in der Situation war 89 dann, 90, die Wende. Und ich hatte, weil diese alte Kachelofenfabrik hier ein Gebäude war, aus dem meine Mutter eine kleine Rente bezieht, musste ich mich um das Ding mal kümmern nach der Wende, damit die Rente meiner Mutter da nicht verloren geht. Und deshalb war ich mal hier, und als ich hier war, habe ich den Nordkurier abonniert, weil ich wissen wollte, wo ist denn eigentlich diese Fabrik? Was ist da los in diesem Neustrelitz?
Du hattest die noch nie vorher gesehen?
Gar nichts, ne.
Gar nichts. Du wusstest, das ist quasi, ich habe mich ein bisschen eingelesen, das heißt, deine Eltern hat das vorher gehört?
Ja.
Vor dem Krieg, ne? Oder?
Ja, mein Vater hat die Fabrik gekauft 1938, weil er eine kleine Erfindung gemacht hat, diesen transportablen Kachelofen, der da auch im Eingangsbereich steht, und für diesen einen Kachelofen brauchte er eine Produktionsstätte, und die Fabriken, die er da in Pommern hatte, da passte das nicht rein. Und dann hat er gelesen, Stettin war ja sein Hauptbüro, Swinemünde hat er auch noch eine Fabrik gehabt, Kachelofenfabrik, gelesen, dass diese Fabrik zum Verkauf steht. Und dann hat er die gekauft, um dieses Ding hier produzieren zu lassen. Ja, und dann ist es nie enteignet worden, also ist es immer im Besitz meines Vaters geblieben. Aber er konnte natürlich nichts mit anfangen, weil es hier in der DDR lag.
Und er war halt
in der BRD. Ja. Meine Eltern sind hier weg, als die Rote Armee über die Oder kam. Da sind sie dann abgehauen und haben die Fabrik halt hier verlassen.
Und dann stand die hier leer, oder wie?
Nee, da kam ein zwei, drei Monate später ein Herr Pehlke, ein Ingenieur, weiß nicht was für ein Ingenieur, der sah, das Ding steht leer, und hat sich fünf, sechs andere Leute geholt, und die haben einfach weitergemacht. Haben einfach diesen Ofen weiterproduziert, bis der Herr Pielke gestorben ist 1969.
Ist ja auch geil, steht diese Fabrik leer, okay, dann
mache ich das.
Machen wir es einfach.
Genau.
Einfach.
Heute würde man sagen, er hat die Fabrik besetzt und hat da einfach weiterproduziert, ja. Ja, und nach der Wende, wie gesagt, musste ich mich kümmern, habe die Nordkurier abonniert, und dann diese Konflikte in dem Kollektiv, also entweder er oder ich. Und in der Situation habe ich dann abends mal so einen Stapel Nordkurier gelesen und habe gesehen, hier wird gesucht, die Stelle eines Kulturamtsleiters, ja, Und da habe ich mich hingesetzt auf diese IBM-Kugelkopfmaschine und habe eine Bewerbung geschrieben aus Jux und Tollerei.
Ja.
Und während der Berlinale 1991 bin ich dann hier rübergefahren zum Vorstellungsgespräch und sehe da, die wollten mich haben. Ja.
Und auch gleich mit, gleich verbunden mit was Schönem. Wenn ich schon hier rüberfahre und Vorstellungsgespräch mache, dann nehme ich auch die Berlinale mit. Oder auch einfach
auf der Berlinale war ich ja, also als Kinomann geht man auf die Berlinale, da guckt man ja die Filme, die dann auch ins Kino kommen sollen und knüpft Kontakte und so, ja. Ne, das war Zufall, dass ich da gerade in Berlin bei der Berlinale war und das Vorstellungsgespräch hier war.
Und dann hat man plötzlich einen Job in Neustrelitz. Und,
genau, dann habe ich einen kleinen Transporter genommen, habe meine Sachen da reingepackt und bin hierher.
Und auch hier direkt hin zum Wohnen? Oder wie sah die Fabrik überhaupt aus damals?
Hat der damalige Bürgermeister mir schon gesagt, also mit Wohnen ist schwierig. Ne? 91 waren ja noch die über 20.000 Russen auch hier und es war tatsächlich Wohnungsnot. Und auch solche, da machen sich mal keine Gedanken. Und dann war ich Untermieter hier und zwar in der ehemaligen Werbeabteilung der Konsumgenossenschaft. Mhm. Die Konsumgenossenschaft hatte 69, als dieser Fabrik Ingenieur da gestorben ist, das hier übernommen, die allgemeine Verwaltung. Mhm. Und haben das als Lagerraum. Von hier aus sind die 1.100 Verkaufsstellen, Konsumverkaufsstellen im Landkreis beliefert worden.
Ja. Quasi Supermarktdepot, würde man heute
sagen. Und der einzige Raum, der wirklich renoviert war, das war da oben die Werbeabteilung. Und da bin ich eingezogen, ja. Als Untermieter der Konsumgenossenschaft.
Oder war damals schon diese Idee, oh, hier ist Potenzial drin, hier kann ich was rausbauen? Oder wie ist das?
Ich hatte eine andere Idee. Mhm. Ich hatte in dieser Jugendorganisation, Bund Deutscher Pfadfinder, im Bund Demokratischer Jugend in Hessen, hatten wir einen wichtigen Arbeitszweig. Und zwar haben wir mit Hilfe der Stiftung Jugendmarke, Bundesstiftung Jugendmarke, entweder alte Gebäude oder irgendwas aufgekauft und haben da Lehrwerkstätten eingerichtet zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Entweder für Fahrradmechaniker oder für Automechaniker oder Maurer oder je nachdem, was da sinnvoll war. Und nachdem dann die Jugendlichen da ihre Ausbildung 3,5 oder 4 Jahre gemacht haben, wurde ihnen jeweils das Gebäude mit den ganzen Maschinen und so weiter angeboten, dass sie es als genossenschaftlichen Betrieb weiterführen. Und genau das wollte ich hier auch machen. Ich habe, als ich hier Kulturamtsleiter war, dem Bürgermeister vorgeschlagen, hier eine Lehrwerkstatt für Stuckateure zu machen. Ja? Mhm. Auch nach dem Prinzip, das wird hier gebraucht, Stuckateure. Und dann eben die Leute, die ihre Ausbildung machen, am Ende das auch in irgendeiner Form übernehmen. Mhm. Und bei der Gelegenheit vielleicht selbst dieses Ding retten, denn es sollte abgerissen werden 1990. Hier sollte eine Kaufhalle hingestellt werden. Weshalb derjenige, der da hinten eine Autopflegestation sich schon hingestellt hatte, weil er dachte, jetzt kommt die Kaufhalle und dann, wenn die Leute einkaufen gehen, dann kommen die mit ihrem Trabi und Wartburg oder weiß ich was, stellen ihn dahin, lassen den da putzen. Wenn sie eingekauft haben, nehmen sie den geputzt mit. Ja, also, aber dann kam eben die Wende und dann hörte das auf hier mit der Kaufhalle und außerdem war es ja immer noch im Grundbuch mein Vater drin, also konnten das nicht so einfach abreißen.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, und dann hatte ich diese Idee und vorsichtshalber habe ich das Denkmalpflegeamt in Schwerin angerufen, noch als Amtsleiter, und beantragt, dass die Kachelofenfabrik und auch die letzte erhaltene Scheune unter Denkmalschutz gestellt wird.
Das finde ich spannend, weil meistens ist es ja so, dass die Leute, also die Eigentümer, ja relativ vorsichtig sind mit in dem Moment, wo es Denkmalschutz wird, hat man ja auch ganz viele Auflagen, wie man was noch umbauen kann.
Nee, mir war klar, dass also wenn ich es mal, da wusste ich ja noch nicht, dass ich es selber nutzen würde, aber mir war klar, dass man dieses Gebäude, das als Industriedenkmal schon erhalten muss, ja. Egal was da irgendwie mal mit passieren würde. Nee, also und das war auch gut, weil mit Hilfe dann dieser Denkmalschutzgeschichte, da konnte man auch dann Infrastrukturmittel des Bundes nutzen, um die Dächer zu decken, Substanz zu sichern und so. Ja. Denn das erste Jahr hier bin ich da oben auf dem Dachboden rum mit dicken Plastikbottichen und habe die hin und her geschoben, je nachdem wie der Wind stand und der Regen
Ja.
durchs Dach kam. Ja. Ja, also das Dach ist dann das Erste gewesen, was. Ja, und wie gesagt, dann der Basisfilmverleih ist hier eingezogen, nachdem da in Berlin meine Freunde mitgekriegt haben, dass ich da wahrscheinlich aufhöre als Kulturamtsleiter. Dann so, du hast doch da jetzt viel Platz. Ja, so, ich habe viel Platz. Und dann konnten wir doch den Basisfilmverleih dahin verlegen, weil das in Berlin wurden die Mieten teuer und dieser
Ja.
große Basisfilmverleih konnte da nicht bleiben, wo er sein Büro hatte. Ja, so, ich könnt ihr haben. Ja, und dann kam natürlich hinterher, ja, dann kannst du doch aber auch der Verleihchef werden. Dann sage ich, ja, gut, könnte ich dann auch, ja. Naja, und dann haben wir hier den Verleih gemacht ab 1. Januar 1993. Und da war eine Mitarbeiterin, Bärbel Zent, die hier also die Kopien verschickt hat und die Terminbestätigungen für die Kinos geschrieben hat. Weil wir haben ja in ganz Deutschland die Filme verliehen. Und die sagte schon nach 2 Monaten, das ist ja irgendwie blöd, ich verschicke hier immer Filmkopien und hier kommen auch Filmkopien zurück und so weiter. Aber wir haben gar kein Kino, warum machen wir hier kein Kino? Dann habe ich wieder gesagt, ja, wo willst du hier Kino machen? Ja? Hier gibt es doch gar keine ausreichend großen Räume. Doch, ich habe Freunde, die renovieren und dann können wir mit dem Kino anfangen. Na, dann dachte ich, gut, also wenn man Fabrikkino, so mit Kino arbeiten und so, dann braucht man vielleicht nicht die ganz große Leinwand, ja, weil das Kino, was ich in Lich hatte, war ja ein 550-Platz-Kino mit einer entsprechend richtig schönen großen Leinwand. Ja. Und konnte ich mir das hier erst nicht vorstellen, aber so. Und ich hatte in Dresden, auf dem Filmfest in Dresden 1990, mir so eine professionelle Kinoanlage, wie sie die Kinoleute in der DDR immer hatten, so eine transportable 35 mm, zwei Projektoren, die man dann so aufstellen konnte, und eine Leinwand, die man aus dem Sack holte und dann aufspannte und so. Das hatte ich mir da gekauft. Da gab es da bei den Bezirksfilmdirektionen wie warme Semmeln,
Ach,
weil das nicht mehr
großartig.
gebraucht wurde.
Ja.
Das hatte ich für 400 Mark oder was mir aufschwätzen lassen, weil ich ja nicht wusste, was ich damit machen würde.
Hast du dich für 400 Mark ein Kino gekauft?
Ja,
Portables Kino.
genau. Und da habe ich mich erinnert, habe ich ja genau, ich habe doch vor 3 Jahren, vielleicht kann man das noch benutzen. Und dann gab es Leute, die wussten, wie man das benutzt. Und dann haben wir es hier fest installiert im Kino und dann ging es los.
Und das ist das, was jetzt Kino 2 ist, ne?
Ja, genau.
Und ich habe, wie war es denn hier? Wie hat das Umland so drauf reagiert oder die Leute drumherum, als sie das so mitbekommen haben?
Naja, wir haben ja sehr vorsichtig die Sache begonnen. Erstmal war da ja nicht viel zu sehen, außer dass wir von Donnerstag bis Samstag Kino gemacht haben. Das haben die Leute, die das genutzt haben, haben das gut gefunden, ja. Ich sag mal, ein bisschen aufregend wurde es vielleicht, als dann auch noch Restaurant dazu kam. Und so langsam klar wurde, dass das nicht nur ein kleines Kino irgendwo, sondern eben auch ja, ein größeres Kulturzentrum wird. Die Jugendlichen aus den 90er Jahren, die da hier die leerstehenden Räume, praktisch die ruinösen Räume, als Übungsräume für ihre Musikgeschichten und so weiter genutzt haben, die fanden das natürlich super, ja, dass sie hier rein konnten und da gab es keine Aufsicht und so weiter. Also, die fanden es schon mal sehr gut. Direkt drumherum war hier nichts. Der ganze Stadtteil war ja noch nicht so, wie er jetzt aussieht, sondern das war ja hier als Rotjackenviertel irgendwie verschrien. Also das, und dann dieser riesen Parkplatz hier vorne, der ja nichts anderes war als eine größere Wasserfläche. Also das hat keinen gestört.
Ja,
Und die paar, die Kino lieben, die hat es gefreut, dass es da Kino gibt. Wir haben ja immer sehr schnell auch viele Filmemacher hier gehabt zu Filmgesprächen und viele Kooperationen auch mit dem Osteuropa-Festival in Cottbus und mit dem Filmbüro in Wismar und so weiter.
was war denn der erste Film, den ihr gezeigt habt? Weißt du das noch?
Ja, der war Vincent van Gogh, Der Weg nach Kurier von Christoph Hübner. Und zwar haben wir den Film gezeigt, weil wir ja gleichzeitig auch die Galerie eingerichtet haben. Und wir wollten gerne die Verbindung von bildender Kunst und Film zeigen. Und in dem Film geht es ja nun gerade darum, wie van Gogh zur Malerei gekommen ist. Ja.
Also habt ihr auf jeden Fall nicht mit Mainstream angefangen. Hier gab es denn schon
Nein, nein.
Mainstream-Kino in Neustrelitz zu dem Zeitpunkt, weißt du das?
Da war das gerade geschlossen worden. Es gab noch das Kino, wo jetzt das Parkhaus von Netto ist.
Genau, ja.
Da gab es ein Kino. Und dann gab es ja Anfang der 90er so ein Wessi, der hier rumgereist ist, unter anderem auch in Schwerin, Kinos für einen Apfel und ein Ei gekauft hat. Und merkwürdigerweise ist das ein oder andere Kino abgebrannt, ja,
Ja.
kurz danach. Dieses auch. Und dann gab es lange kein Kino und waren wir das Einzige. Deshalb haben wir zum Beispiel auch mit dem Kinderfilmprogramm, was wir damals hatten, ziemlich Erfolg gehabt, weil die kamen alle, die Omas und die Eltern, und zeigten dann ihren Kindern, was sie so früher in der DDR sich angeguckt haben, an Kinderfilmen.
Voll schön. Wie habt ihr
Ne?
damals das Programm kuratiert?
Na, das schon immer mit einem Filmclub. Und das war klar, dass wir hier Filmkunst zeigen und nichts anderes. Ja.
Das heißt, ihr trefft euch immer
Das wurde dann
regelmäßig?
mit dem Kino 1, dann mussten wir uns überlegen, ob wir ein Mischprogramm machen, ja, weil es war schon klar, dass ja, da eventuell Bedürfnis ist, auch die Filme zu sehen, die eben so im Bundesstaat sind, in den normalen Kinos. Aber dann kam ja glücklicherweise 2001 schon das Movistar und die haben den Part mit dem Mainstream übernommen und dann brauchten wir uns in die Richtung keine Gedanken mehr machen.
Da seid ihr auch, glaube ich, ganz glücklich drum, oder? Dass euch
Ja,
da so
also.
die Arbeit, also quasi, dass ihr euch dieses Bedürfnisses gar nicht annehmen
Ja,
müsst
genau.
oder musstet.
Ja.
Und ihr zeigt die Filme in deutscher Fassung, ne? Die meisten.
Ja, wenn es deutsch synchronisierte Fassungen gibt, dann zeigen wir ihn, weil das Publikum das so will. Ich persönlich bin eigentlich mehr dafür, die Originalsprache zu zeigen mit deutschen Untertiteln. Aber das hat ja nicht viel Sinn da, wenn.
Wenn die Leute nicht kommen.
Ja,
ja.
genau. Aber wir zeigen ja auch jede Menge Originalfassungen mit deutschen Untertiteln, weil es eben viele anspruchsvolle Kinofilme gibt, die, weil sie nur in kleine Besucherzahlen zu erwarten haben, insgesamt gar keine Synchronfassung herstellen. Ne? Und dann zeigen wir die aber genauso. Also wir zeigen keinen Film nicht, nur weil er deutsch untertitelt ist. Ne?
Ja, das hält euch nicht davon ab.
Nein.
Wie ist es denn dazu gekommen, die Entscheidung für das Kino 1, also quasi neben dem einen Kino noch ein zweites zu eröffnen, ein größeres?
Naja, das wollten wir von Anfang an. Wir hätten ja auch gerne gleich mit dem Größeren angefangen. Wir haben das auch ziemlich am Anfang schon renoviert. Das heißt, wir haben den ganzen alten, durchgetretenen, beschädigten Fußboden rausgenommen und haben die Ziegelsteine, die da waren, andere Ziegelsteine, also die nicht durchgetreten sind, auch da reingelegt und bei der Gelegenheit schon auch die Fußbodenheizung verlegt, also die Heizungsrohre verlegt.
Die
Eine
waren also quasi schon
Heizung
für die
selbst ab.
Vorbereitung da, für das, was mal
Ja,
kommen mag.
genau. Also das war schon klar, dass. Und dann hat es eben sehr lange gedauert, also genau 7 Jahre, bis wir die Finanzierung für die Renovierung hatten. Ja. Und dann war klar, dass da ein Kino reinkommt. Also das war eigentlich von vornherein klar.
Und ihr habt dann aber auch nicht gedacht, okay, wir haben jetzt ein großes Kino, also brauchen wir das Kleine nicht mehr, sondern nee, wir machen einfach beides.
Genau. Das eine eben als täglich spielendes Programmkino mit zwei Vorstellungen, zwei verschiedenen Filmen. Und das andere macht dann nochmal besondere Reihen, ja.
Genau, das hat sich ja bis heute eigentlich gehalten, tatsächlich.
Genau.
Das hast du eben schon angedeutet, ihr seid ja mittlerweile nicht mehr nur ein Kino, nicht mehr nur zwei Kinos. Ihr habt eine Gastronomie, ihr habt Übernachtungsmöglichkeiten drumherum, ihr habt eine Scheune für Musik, Live-Musikdarbietungen, ihr habt von Anfang an schon die Galerie oben gehabt. Vielleicht kannst du ein bisschen was zum Konzept des Kulturortes sagen oder wie sich das überhaupt entwickelt hat. War das von Anfang an schon eure Vision? Da ist das einfach immer weiter gewachsen.
Also, klar war, dass das in irgendeiner Form Kneipe dazu gehört.
Ja.
Deshalb heißt ja auch Kino, Kneipe, Galerie, der Untertitel, ne, zur Fabrik. Kneipe muss sein, weil Kommunikation, Gespräch nach dem Film muss möglich sein, in einer gemütlichen Atmosphäre, das auszuwerten, was man da oder das zu besprechen, was man gesehen hat. Also das gehört einfach dazu, das war klar. Deshalb hatten wir in dem kleinen Kino auch immer schon so ein kleines, ja, angedeutetes Café. Da gab es Schmalzstollen und ja, Kaffee und Tee gab es auch. Also das war schon mal klar. Naja, und dann war die Sache, eine Finanzierung zustande zu bringen. Und es gab ein Programm Ende der 90er Jahre. Ich habe viele Sachen ausprobiert, viel, viel geguckt, was gehen könnte und so. Und da gab es ein Programm, das hieß Qualitätsoffensive für den Tourismus.
Mhm.
Und dachte, das passt doch. Ja. Ja, und habe da ein entsprechendes Konzept auch geschrieben. Und dann also kam dann auch der Wirtschaftsminister nach Neubrandenburg, dem habe ich das Konzept vorgestellt. Und der sagte, das ist doch genau das, was wir brauchen. Und dann gab es mal vorübergehend im Wirtschaftsministerium eine Abteilung oder ein Referat, das hieß Wirtschaft und Kultur.
Mhm.
Und das passt doch prima. Und dann hat mir der entsprechende Abteilungsleiter seine beiden Referentinnen hierher geschickt, die eine für Wirtschaft zuständig, die andere für Kultur zuständig. Und diese beiden, die kamen mir vorgefahren mit so einem Alfa Romeo, stiegen in diese, war wieder Februar, schlechtes Wetter und nass und kalt und so weiter, da aus. Und der einzige Raum, wo man sie empfangen konnte, war eigentlich das kleine Kino. Da mussten sie aber durch diese Ruine durch. Also man kann sich das halt nicht vorstellen, wie das aussah dann 1990, 91. Und diese Frau Müller von der Wirtschaft, die kam rein in das Kino, also schon so naserümpfend, und sagte, Herr Konrad, damit Sie es gleich wissen, wir fördern nur Betten. Und dann habe ich eine halbe Minute habe ich irgendwie gezuckt und dachte, kann doch wohl nicht wahr sein, dass jetzt wieder eine Förderung nicht funktioniert. Und habe dann geistesgegenwärtig gesagt, naja, wenn Sie meinen, also bisher hatten wir in unserem Konzept drin stehen, dass wir einen Austausch machen zwischen Jugendlichen und Künstlern aus Ost- und Westeuropa. Bisher haben wir gedacht, und ich habe gedacht, wir bringen die hier in den umliegenden Hotels unter. Aber wenn Sie meinen, wir sollen ein eigenes bauen, wir haben Platz, haben wir genug. Ja, und dann saßen die, mussten sich erstmal hinsetzen, die beiden Damen, die so gekleidet waren, als wollten sie abends in die Oper irgendwo noch. Die sind eigentlich auf die Idee gekommen, dass wir da ein Hotel hinbauen. Das ist wirklich eine Sache, die ich meine, ich habe zwar während meiner Studentenzeit als Nachtportier gearbeitet, aber da war auf die Idee wäre ich nicht gekommen.
Und schlecht war die Idee ja wahrscheinlich nicht, weil so auch zur Querfinanzierung ist. Ja,
die Idee ist super.
Ja.
Ja, man kann fast sagen, dass man also von dem Hotel eigentlich ja, im Wesentlichen den Finanzierungsbaustein den wichtigsten hat, ja. Weil alles andere, also die Gastronomie ist unglaublich personalintensiv und auch wenn man gute Produkte anbieten will, ist auch der Einkauf der Waren sehr teuer und da kann man nicht so sehr, wirklich nicht viel verdienen.
Ja, und man kann ja auch nicht komplett von der Förderung leben, wahrscheinlich.
Nee, überhaupt nicht. Das war ja das Ganze so angelegt, dass wir das also ohne regelmäßige Förderung machen. Wir kriegen ja auch nur von der Stadt für das kleine Kino 4.000 Euro im Jahr und der Landkreis hat nochmal 2.000 Euro im Jahr.
Das ist ja nichts.
Ne, da kann man kein Kino von machen, da können wir und deshalb sind wir auch dankbar, dass es das gibt. Da können wir wenigstens also die Regisseure und Kameraleute und die Leute, die wir hier zum Gespräch einladen, entsprechend ein kleines Honorar zahlen oder sowas. Ja, oder können auch mal Filme zeigen, von denen wir von vornherein wissen, also da werden wir noch nicht mal die sogenannte Mindestgarantie einspielen. Ja? Also insofern ist das hilfreich, aber um irgendwas davon zu finanzieren, ist Illusion.
Mhm.
Ja, es gehört ja auch also dann praktisch zum Konzept, ja, dass man, wenn man eine Filmreihe machen, wir machen jetzt zum Beispiel eine Bitomsky-Filmreihe, da müssen nun die Filme auch rein, die wahrscheinlich wenig Leute nur interessieren. Ja? Man kann ja nicht nur die Highlights rausziehen aus dem Filmschaffen der entsprechenden Menschen. Da gehören eben die anderen Filme auch dazu.
Mhm.
Also das ist unser, ja, cineastischer Anspruch. Ja. Also konzeptionell ist es so, dass wir das versuchen zu verwirklichen, was wir uns vorstellen. Ja. Also unabhängig davon, die Frage jeweils stellen zu müssen, kommt das beim Publikum an? Ja, also wir zeigen das, was wir meinen, was sinnvoll ist, gezeigt zu werden. Wobei wir ja nicht nur cineastisches Interesse haben, sondern schon auch das Interesse haben, dass die Filme Einfluss nehmen auf ja, gesellschaftliche Themen. Ja? Also dass wir ja auch Themen setzen, also sensibilisieren. Beispielsweise hatten wir ja 10 Jahre das Naturfilmfestival, wo es immer speziell Probleme auch des Naturschutzes ging, auch Klimawandel und so weiter, also gesellschaftliche Themen. Wir haben eine Reihe gegen Rechtsextremismus oder wir machen eine Reihe von Filmen, Vielfalt und Toleranz. Also das heißt, da sind bestimmte Themen, die dann auch wichtig sind für so einen demokratischen Diskurs, die wir dann ins Programm nehmen. Ja.
Und das wollte ja auch gerade sein, ihr wollt ein Ort sein des Diskurses, ja. Nicht nur über Film, auch über Gesellschaft
genau.
Und soziale Fragen.
Genau, deshalb heißt ja der Verein hier auch Verein für Kultur, Umwelt und Kommunikation. Ja. Weil das Reden über die Geschichten, der Meinungsbildungsprozess und so, die Horizonterweiterung und das alles sehen wir mit als Aufgabe. Also wir sind nicht eine reine Abspielstelle, ja.
Was würdest du denn sagen, was habt ihr in der Zeit der Existenz des Kinos ja am meisten bewegt? Oder gibt es Dinge, wo du sagst, oh, ich bin richtig stolz darauf, dass wir das gemacht haben oder dass das daraus entstanden ist?
Also wir machen jetzt gerade oder haben bewilligt bekommen im Dezember ein größeres Projekt, wo wir 35 Jahre engagiertes sozial-kulturelles Zentrum gefördert bekommen, um das nochmal genau darzustellen, wie das gelaufen ist, welche Komponenten das hat, wie man sowas machen kann, warum man sowas macht und so weiter. Also ich bin, wenn überhaupt, also bin ich stolz, ist auch das falsche Wort, finde ich gut gezeigt zu haben, oder jeden Tag müssen wir das ja wieder zeigen, dass man einen solchen kommunikativen Ort wirklich herstellen kann, ja. Und dass man das entsprechend mit Inhalten nicht nur füllen kann, sondern auch füllen muss. Und dass dann auch Menschen kommen, die das gut finden, dass man sowas macht, ja. Also das ist mir der Punkt. So besondere Highlights, ich habe ja schon das Naturfilmfestival genannt, es ist immer wieder ein Highlight, wenn hier bekannte Regisseure kommen oder auch unbekannte und entsprechend tolle Filmgespräche zustande kommen und sowas. Ja. Die Begegnungen sind natürlich alle sehr, sehr wichtig. Ja.
Bei einigen war ich schon dabei und muss sagen, es war immer ein sehr schönes Gefühl von, ja. Es war immer ein sehr persönliches Gefühl. Also auch in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich auch nochmal was war das, NDR-Beitrag, wo Charlie Hübner davon erzählt, wie er so in Kontakt mit diesem Ort gekommen ist. Und ne, ich bin ja auch nur zugezogen, das heißt, ich musste es auch erst lernen. Ah, okay, er kommt hier aus dem Ort und so. Ich dachte mal, oh, der ist aber auch ganz schön oft hier zum Filmgespräch oder so. Oder es gibt Premieren hier oder sowas. Ist ja auch ein Kino, das eine Gemütlichkeit ausstrahlt. Wie sie halt so ein Multiplex ist für mich zumindest erstmal nicht so tut. Also wenn man hier reinkommt, merkt man schon, dass das mit Liebe kuratiert wird und wurde.
Das ist gut.
Und ich bin natürlich auch ein ganz besonderer Fan der neuen Bestuhlung. Für alle Leute, die noch nicht in Neustrelitz im Kino waren, bislang waren es normale Stapelstühle, die quasi in Reihen standen. Und ich glaube, seit ungefähr einem Jahr.
Seit Januar, ja.
Ja, gibt es also für die hinteren Reihen. Ja. Ganz neue Kinosessel.
Also wie gesagt, der Raum an sich ist zu klein für großes Kino. Ist also auch unser großes Kino ist ein kleines Kino. Und am Anfang war eher der Gesichtspunkt, dass wir möglichst viele Plätze haben in dem Kino. Und deshalb war von vornherein gar keine große Überlegungen Richtung Kinostühlen, weil dann zu wenig Plätze reingepasst hätten. Und dann muss man sich überlegen, das ist auch nochmal ein ästhetisches Problem, diese sehr rustikale Struktur des Raums, ja, Fußbodendecken und dann die Industriefenster sind da drin und da jetzt so eine kuschelige, so das, außerdem hatten wir genug zu finanzieren und mussten nicht auch noch eine teure Bestuhlung irgendwo beschaffen. Und nun ist es aber so, dass also in den letzten, also 2000 haben wir mit dem Kino 1 angefangen, das sind jetzt auch schon 25 Jahre, ist ja unser Publikum ist zum Teil ja auch mit uns immer älter geworden, ja, und immer kam wieder die Kritik an diesen Stühlen. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Ich sitze auf diesen anderen Stühlen auch sehr gut, aber klar. Und dann muss man sagen, es gibt im Augenblick, oder seit ein paar Jahren, hoffe bleibt noch ein bisschen so, eine sehr gute regionale Filmförderung, die sich auch um Kinoausstattung kümmert. Und da haben wir dann einen Antrag gestellt und deshalb konnten wir es finanzieren, gut finanzieren und deshalb konnten wir es machen, ja.
Ich glaube, so viele Plätze hat es jetzt nicht gekostet, weil ja nicht alles ersetzt wurde. Und so ist doch ein ganz guter Kompromiss.
Ja, vorne mussten wir uns auch gar nicht so groß überlegen, ob wir das ersetzen, weil es ist das Wesen der Kinostühle, dass sie also in dem Fußboden verschraubt werden praktisch. Ja. Das können wir auf dieser Schräge machen oben, auf dem Podest praktisch. Aber das können wir nicht auch direkt auf dem Fußboden des übrigen Raumes, weil da unten drunter die Wasserschläuche für die Heizung laufen. Also das heißt, da kann man keinen Stuhl festschrauben. Also war dann ganz logisch, dass wir da dann die Armlehnenstühle, die wir vorher auf dem Podest hatten, nach unten stellen. Und ja, ich glaube, die Kombination ist okay.
Die letzten Jahre waren ja keine leichten Jahre für die Kinos. Insgesamt schon vor der Corona-Zeit. Die Corona-Zeit hat, glaube ich, einen riesigen Dämpfer reingehauen.
Also bis einschließlich 2019 hatten wir eigentlich immer auch steigende Besucherzahlen. Mhm. Also, aber dann kam Corona und Corona ist ein extremer Einbruch, ja. Den wir auch noch nicht wieder eingeholt haben. Das geht so gut wie allen Landkinos geht es so. Man muss ja sehen, dass unser Kino nur funktioniert in so einer kleinen Stadt, 20.000 Einwohner, weil man einen größeren Einzugsbereich hat. Also die Leute kommen hier aus einem 40-Kilometer-Radius, also aus Waren, Neubrandenburg, Lüchen und so weiter, hier ins Kino. Das heißt, sie müssen ins Auto steigen. Ja. Das ist erstens mal nicht billig und zweitens kostet es Zeit. In der Corona-Zeit ging es schon mal gar nicht. Und dann haben in der Corona-Zeit eben sehr viele sich ein sozusagen Heimkinos angeschafft. Naja, und an die haben sie sich viele gewöhnt, ja. Und kommen jetzt auch, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, nicht mehr so richtig raus, ja. Das Konsumverhalten hat sich eben durch Corona verschärft, verändert. Ja, also das ist schwierig, die Besucherzahlen wieder dahin zu bringen, wo sie vor der Corona-Zeit waren.
Hat sich denn insgesamt das Publikum verändert bei euch? Auch schon vorher? Oder gab es da irgendwie so ein Schiff, dass Jugendliche mehr oder weniger kommen? Oder dass man da irgendwas merkt? Ihr habt, glaube ich, wieder mit Kinderkino angefangen, habe ich gesehen.
Ja, also Jugend ist das totale Problem, ja. Da ist ja sowieso die Erkenntnis, dass die Jugendlichen weniger wegen des Films ins Kino gehen, als sehen und gesehen werden, ja. Mhm. Und das lässt sich in so einer großen Empfangshalle, wo man dann das entsprechende Popcorn, Cola und was man alles so braucht, dann kriegen kann. Und da geht es mehr um so soziale Kontakte. Ja? Und dieses können wir hier nicht herstellen. Also erstens mal zeigen wir ja lauter Filme, bei denen man sich, wenn man Spaß dran haben will, schon ein bisschen konzentrieren muss. Ja? Wir verkaufen auch nicht das Popcorn und also haben die Jugendlichen andere Prioritäten. Dann kommt noch dazu, dass ja Neustrelitz sowieso nicht sehr viele Jugendliche hat. Wenn es Jugendliche gibt in Neustrelitz, dann werden die aus dem ganzen Umkreis morgens mit den Schulbussen angekarrt, werden da durch die Schule geschleust und abends wieder weggekarrt.
Und die sind abends gar nicht hier.
Nee, die sind abends gar nicht da, genau. Deshalb ist das auch nicht wirklich die Zielgruppe. Wir haben jetzt mit den Schülersachen angefangen. Erstens sind Mitglieder hier von uns selbst Eltern und haben jetzt Kinder in dem Alter, wo die auch Lust haben, mal ins Kino zu gehen. Dann haben wir neuerdings auch eine neue Schulleitung hier in der Grundschule. Und wir haben im Verein Theaterleute, die also Schultheater schon seit Jahrzehnten machen. Ja, das ist eine sehr erfreuliche Art der Nachwuchsarbeit, kann man sagen. Ja, jetzt muss man mal gucken, wenn die in das Jugendalter kommen, ob die dann tatsächlich beim Kino dabei bleiben oder nicht. Das ist eine interessante Geschichte.
Ja, ich wünsche auf jeden Fall alles Gute dafür. Damit würde ich sagen, sind wir bis zum Gespräch am Ende. Ganz herzlichen Dank. Aber falls du noch ein Thema hast oder eine Sache hast, wo du sagst, oh, da hast du aber gar nicht drüber nachgedacht, oder das würde ich gerne nochmal den Leuten, die jetzt bis hierhin zugehört haben, sagen, dann ist das jetzt deine Bühne.
Na, das meiste habe ich gesagt. Also ich kann nur empfehlen, ins Kino zu gehen. Ich habe sehr viel für mich jeweils gelernt, lerne immer wieder dazu. Also wie man sich durch Kino doch auf eine sehr angenehme Art seinen Horizont erweitern kann, das ist eigentlich sensationell, finde ich. Und wenn man dann noch die Gelegenheit anschließend mit Freunden, mit denen man dann im Kino war, sich auch noch zu unterhalten, das Revue passieren zu lassen, Aspekte auszutauschen, die für einen wichtig waren, und zu merken, das eine oder andere hat man gar nicht gesehen. Und dann im Verlauf der Jahre merkt, wie die Sehfähigkeit, ja, wächst. Also, dass man viel mehr sieht, wenn man viele Jahre schon ins Kino gegangen ist, als vorher. Das ist, glaube ich, eine starke Motivation, da nie von abzulassen. Ja? Also, solange man noch gehen kann, sollte man dann auch ins Kino gehen.
Ja, schönere Worte kann man nicht zum Abschluss finden. Ganz herzliches Dankeschön. Ich wünsche Ihnen noch ganz viele schöne Jahre hier in Neustrelitz mit hoffentlich wieder steigenden Zahlen.
Ja, das hoffe ich auch. Das ist doch für die Motivation besser, wenn man merkt, es wird noch stärker angenommen, ne, als wenn es weniger wird. Es ist aber auch so, dass es jetzt in vielen Orten Spielstellen gibt, ja, also wo in der Kirche oder sonst irgendwo mal einmal in der Woche Film gemacht wird. Und vielen Menschen reicht das ja, einmal in die Woche ins Kino zu gehen. Mir würde es nicht reichen, aber ja, gibt es nun, und ja, okay. Jetzt, also das kommt noch dazu.
Und jetzt fällt mir dann noch eine Kleinigkeit ein, und zwar eine kleine Empfehlung. Es gibt ja hier auch Stummfilme mit Live-Musik.
Ja, genau. Ja. Das machen wir das haben wir schon in den 90er Jahren gemacht. Wir haben das große Glück, dass ein Vereinsmitglied Musiker ist, und dessen Leidenschaft ist die Begleitung von Stummfilmen, musikalische Begleitung von Stummfilmen. Das haben wir in den 90er Jahren einfach mit Klavier, und jetzt seit geraumer Zeit bedient er da auf seinem Keyboard praktisch ein ganzes Orchester und ist ein unglaublich guter Improvisateur. Alexander Kraut heißt er, aus Berlin. Er hat in Los Angeles studiert, Musik. Das ist wirklich großartig. Aber wir haben schon so viele Stummfilme gespielt. Wir sind gerade dabei, immer noch mal neue zu finden. Wir hatten vorübergehend, ist unsere 35mm Maschine nicht funktionsfähig gewesen. Und viele von diesen Stummfilmen gibt es noch nicht digitalisiert. Also die zeigen wir dann auch 35mm. Mhm. Jetzt haben wir sie general überholt, und sie läuft wieder, und dann fangen wir demnächst auch wieder mit Stummfilm und Live-Musikbegleitung an. Ja,
ja, das freut mich auch nochmal sehr.
Ja, das ist wirklich toll, ja.
Ja, auch da ganz herzliche Einladung nochmal an alle, die das mal irgendwann hören.
Ja, genau.
Und Dankeschön und tschüss.
Das war sie also, die erste Ausgabe, oder sagen wir besser die Pilotfolge von Kleine Kinos. An euch ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr bis zum Schluss durchgehört habt. Alles noch etwas rough, gebe ich zu. Und die Aufnahmequalität der Interviews, naja, die wird sich hoffentlich auch noch etwas verbessern. Neue Folgen gibt es immer dann, wenn sie kommen. Wenn ich Zeit habe, jemanden zu interviewen und wenn ich Zeit habe, sie zu schneiden. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und Cut.